Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Solidarität. Was können wir tun? Diesmal beschäftigen wir uns wieder mit einem antirassistischen Thema. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben hier vor einer Weile im Podcast auch schon mal darüber gesprochen, wie sich Rassismus in der Psychotherapie auswirkt. Und dieses Mal geht es noch ein bisschen größer um das Thema Gesundheit und Rassismus. Und zwar spreche ich mit zwei Vertreterinnen vom Bundesfachnetz Gesundheit und Rassismus. Das habe ich letztes Jahr bei Instagram entdeckt und habe gleich gedacht, oh, super wichtig, wie gut, dass es da jetzt irgendwie eine Initiative gibt. Aber viel mehr über ihre Arbeit weiß ich auch noch nicht und bin jetzt sehr gespannt, mehr darüber zu erfahren. Dazu begrüße ich Sina Holzmeier und Khadijata Bar. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Mögt ihr euch vielleicht erstmal kurz selber vorstellen?
Okay, alles klar. Wie bereits gesagt worden ist, mein Name ist Khadijata Bar. Ich bin 24 Jahre alt, studiere Medizin und bin gerade auch Doktorandin und arbeite noch nebenher so als Werkstudentin und bin eine der KoordinatorInnen bzw. MitbegründerInnen des Bundesfachnetz Gesundheit und Rassismus. Genau.
Und Sina?
Genau, ich bin Sina, ich bin politische Bildungsreferentin mit dem Schwerpunkt anti-schwarzen Rassismus und Empowerment. Und genau, ich bin auch wie Khadijata Mitbegründerin und Koordinatorin im Bundesfachnetz und arbeite noch bei Each One Teach One e.V. Das ist ein schwarzer Verein in Berlin, der eben auch Empowerment-Arbeit bzw. Community-Arbeit von und für schwarze Menschen macht. Und dort, genau, bin ich in einem Projekt von zwei Bildungsmaßnahmen.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass sich dieses Bundesfachnetz gegründet hat? Also ich habe zum ersten Mal von dem Namen gehört, so irgendwann vor gut einem Jahr, über eure Instagram-Seite. Wie kam es dazu und hatte es auch was mit der Pandemie zu tun?
Ja, also unsere Entstehungsgeschichte hat quasi im Oktober 2020 begonnen. Genau, also auch zur Zeit der Pandemie und kam quasi im Kontext eines Vortrags von Dr. Amma Yeboah bezüglich der Dethematisierung von Rassismus in der Therapie. Und dieser Vortrag fand eben in der Empowermental-Schule statt von Mariella Georg, die ebenfalls eine Mitbegründerin ist des Bundesfachnetzes. Und sie hat dann eben daraufhin vorgeschlagen, aufgrund dieses Missstandes, der angesprochen wurde, einen offenen Brief zu verfassen ans Bundeskabinett, um eben auf diesen Missstand der Dethematisierung hinzuweisen und eben einfach auf die Thematik aufmerksam zu machen.
Kannst du diesen Begriff nochmal erklären, Dethematisierung? Das klingt jetzt so ein bisschen akademisch. Also geht es darum, dass das Thema einfach überhaupt nicht zu einem Thema gemacht wird, Gesundheit und Rassismus, oder dass im Gesundheitswesen, also in der Therapie, Rassismus ausgeblendet wird? Vielleicht ist es auch beides das Gleiche, aber kannst du das kurz noch ein bisschen erklären?
Ja, gerne. Also es ist tatsächlich ein Missstand auf mehreren Ebenen. Also erstmal ist generell sehr wenig Forschung in dem Bereich zu finden. Es wurde sich sehr wenig darauf konzentriert im Sinne von, wie äußert sich Rassismus psychisch bei Betroffenen, aber auch physisch. Und gleichzeitig wurde da ja dann auch nicht die Notwendigkeit gesehen, sich im Kontext von Therapie beispielsweise darauf zu konzentrieren und da eben sensibel mit umzugehen. Ja, und gleichzeitig wird halt auch im Rahmen vom Gesundheitssystem Rassismus reproduziert.
Ja, wir schreiben das auch oft, das D in Klammern, um zu zeigen, dass wir beides mit ansprechen wollen. Einerseits dieser blinde Fleck, Rassismus ist dieser blinde Fleck im Gesundheitswesen, der nicht thematisiert wird oder dethematisiert wird, auch bewusst, da wir auch kolonialhistorisch und einfach in der Historie Deutschlands sehr viel Rassismus im Gesundheitswesen finden können und diejenigen, die das Gesundheitswesen getragen haben über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, die haben ja immer noch ihren Einfluss. Das ist global so, aber auch gleichzeitig uns ist dann gleichzeitig auch die Thematisierung von Rassismus im Gesundheitswesen, weil wichtig, weil wir ja, wie gesagt, diesen blinden Fleck haben und quasi die Themen aufarbeiten müssen. Denn es gibt einfach verschiedenste Aspekte, wie Sina ja schon beschrieben hat. Wir haben einen biologistischen Kontext, das heißt, wie das Konzept Rasse überhaupt in Medizin oder in die Psychotherapie überhaupt Einfluss gefunden hat, weil das einfach ein Konzept ist, das an sich nicht wissenschaftlich ist oder keine wissenschaftliche Signifikanz haben sollte. Dann aber auch soziopolitisch, also Zugang zum Gesundheitswesen, dass überhaupt die Thematisierung stattfindet, dass rassifizierende Kategorien eben ausschlaggebend dafür sind, weil bisher immer nur Migrationsforschung betrieben wird und über Rassismus gesprochen wird. Und genau, also das sind so Aspekte, die wir halt dann so mit anreißen.
Okay, das klingt echt extrem umfangreich, also super viele Dinge, die es da zu tun gibt. Khadijata, du studierst ja jetzt auch noch, also hast du einen Eindruck, dass das irgendwie im Studium schon Thema ist, dass es da jetzt ein Bewusstsein für gibt in der Ausbildung von medizinischem Personal oder ist es bis jetzt echt noch so in kleinen aktivistischen Kreisen erst Thema?
Schwer, also die Frage zu beantworten. Einerseits haben wir natürlich jetzt gerade, ich sag mal, diese Generation Z, die sehr viel bewusster mit gewissen Themen umgeht, aber das geht oft von der Studierendenschaft aus. Es haben sich ja Initiativen gegründet, zum Beispiel an der Uni Köln, kritische Medizin in Köln, genauso wie kritische Medizin in München. Es gibt mittlerweile an der Uni, an der ich studiere, in Essen auch eine Arbeitsgruppe kritische Medizin. Da haben sich solche Initiativen einerseits gegründet. Andererseits ist es immer noch so, dass in der medizinischen Lehre sehr viele altbackene Sachen gelehrt werden und man das Gefühl hat, dass nicht wirklich eine Sensibilisierung stattfindet, also keine aktive Sensibilisierung. Es gibt natürlich Unterschiede. Manche Dozentinnen und Dozenten sind da vielleicht einfach mehr, gehen damit bewusster um. Ich habe leider damit keine Erfahrung gemacht. Das fängt halt leider schon damit an, dass irgendwie wir lernen dermatologische Erkrankungen nur anhand von weißen Menschen oder weißen Hauttypen. Da gibt es diese Fitzpatrick-Hauttypen 1 bis 6 und 1 bis 3 sind die hellen Hauttypen und die werden gelehrt und die sieht man dann auch. Genau, das sind so Dinge, die gar nicht irgendwie zustande kommen. Und das ist ja eigentlich total wichtig, nicht nur Hauterkrankungen, sondern aber auch Hautzeichen von bestimmten Erkrankungen, die komplette Organsysteme befallen können, zu erkennen, an Menschen mit dunklerem Hauttyp oder so Dinge, die halt gar nicht angesprochen werden, die halt wirklich aber auch kolonialhistorische Relevanz haben, wie zum Beispiel die Cockcroft-Gold-Formel, mit der man die Nierenfunktion von Menschen berechnen kann. Und da gibt es dann Differenzierung zwischen Kaukasier in Anführungszeichen und schwarzen Menschen und asiatischen Menschen. Und dann wird ein Faktor reinberechnet. Und das hat dazu geführt, dass irgendwie so ein Bias da ist, dass viele Ärztinnen und Ärzte denken, schwarze Menschen haben mehr Muskeln, deswegen sind die Kreatininwerte automatisch höher. Deswegen sind hohe Kreatininwerte oder höhere Kreatininwerte nicht so risikoreich einzuschätzen bei schwarzen Menschen, obwohl das alles kolonialhistorische Überzeugungen sind, die sich halt immer noch gehalten haben. Da gibt es auch Studien dazu, dass es tatsächlich, also internationale Studien, die dann eben belegt haben, dass eben bei zum Beispiel der Vergabe von Nieren, bei Nierentransplantation schwarze Menschen in den Listen oder in den Listungen weniger Punkte bekommen, einfach weil eben diese Klassifikationssysteme vorliegen. Das sind leider internationale Studien. In Deutschland gibt es keine Studien dazu. Aber generell so in Deutschland, es gibt ja diesen nationalen Lernzielkatalog für Medizinstudierende in Deutschland. Der wird immer angepasst alle paar Jahre. Und erst dieses Jahr wurde, glaube ich, rassistische Diskriminierung im Gesundheitswesen überhaupt als Thema quasi reingebracht. Bis das die Fakultäten umgesetzt haben, ist nochmal eine andere Sache. Aber die Uni zu Köln ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel dafür, dass gewisse Referentinnen eingeladen werden oder Arbeitsgruppen entstanden sind, die dann aber auch von dem medizinischen Personal in Anspruch genommen werden. Genau, das ist auf jeden Fall ein positives Beispiel, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssen.
Sina, kannst du vielleicht noch was sagen zu diesem dann eher soziologischen Thema, was ihr auch schon kurz angesprochen habt mit dem Zugang zu medizinischer Gesundheitsversorgung? Also was sind da so die Baustellen, wo ihr auch irgendwie ansetzen könnt? Und wer sind dann die AkteurInnen, die das auch umsetzen sollten oder verbessern sollten?
Genau, also wir versuchen halt mit unserer Arbeit vor allen Dingen Grundlage für Vernetzung zu schaffen, im Sinne von, dass wir eben einmal für Betroffene natürlich Zugänge zu bestimmten medizinischen Versorgungen erleichtern, im Sinne von rassismussensiblen TherapeutInnen beispielsweise, die einfach entweder selber BPOCs sind oder eben einfach schon eine gewisse Sensibilisierung durchgemacht haben und da einfach quasi eine Plattform zu bieten, wo Betroffene bestimmte Daten und einfach bestimmte Informationen und Ressourcen erhalten können, gleichzeitig aber auch für Menschen, die im Gesundheitswesen agieren, im Sinne von beispielsweise Krankenschwestern oder einfach Menschen, die eben im Gesundheitssystem arbeiten und dort ihre Erfahrungen machen, um eine Möglichkeit von Austausch zu schaffen. Und genau, da versuchen wir jetzt beispielsweise eine Fachtagung zu organisieren, die einmal jährlich stattfindet, wo wir eben Interessierte, Betroffene, wie auch immer, einladen, um da eben quasi Raum zu geben, um sich über diese Themen auszutauschen und genau gemeinsam eben zu überlegen, was wir machen können, um uns ja einfach Raum zu nehmen, wo noch nicht viel Raum für die Thematik besteht.
Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch so recht gemischt und offen, sowohl Betroffene, die also quasi eher die InanspruchnehmerInnen sind von Gesundheitsleistungen, als auch Leute im Gesundheitswesen können sich bei euch austauschen. Funktioniert das bisher auch gut, das so wirklich alle an einen Tisch zu bringen? Oder merkt ihr, wir brauchen dann doch hier mal eher noch fachspezifischere Gruppen und so? Wie sieht das im Moment in eurer Arbeit noch aus?
Also man merkt es schon allein an unserer Gründung, an die beteiligten Menschen, die kommen aus verschiedensten Richtungen, Sina aus dem sozialwissenschaftlichen, pädagogischen Bereich, Sumona Dakal ebenfalls aus dem Empowerment-Bereich, aber auch wieder aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich, Mariela Georg aus dem therapeutischen Bereich, Deminga ebenfalls aus den Sozialwissenschaften, aber auch aus dem wirtschaftlichen Bereich. Wir sind eine komplett bunte Truppe und wir sehen das nicht so, dass dieses Thema nur von MedizinerInnen oder nur von PsychotherapeutInnen oder nur von PsychologInnen angegangen werden muss, weil es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und jeder Mensch wird in seinem Leben Kontakt mit dem Gesundheitswesen haben und wenn dann bestimmte Rassifizierungsmerkmale vorliegen, dann sollte auch jede Person, die davon betroffen sein kann, ein Mitspracherecht darin haben und so möchten wir oder sehen wir auch unsere Initiative, dass Menschen jeglichem Background partizipieren können. Und das hilft ja auch, wieder dieser Akademisierung entgegenzuwirken, weil nicht nur bestimmte Qualifikationen sollten einen dazu berechtigen, bestimmte Themen ansprechen zu dürfen oder so. Und wie gesagt, das merkt man halt an unserer Gründungsgeschichte, aber halt auch an diesem Austauschforum, das wir haben. Wir haben Austauschforum, das so 6 bis 8 Wochen, das haben wir jetzt erst vor 2 Monaten gestartet, richtig, für Menschen im Gesundheitswesen oder in gesundheitlichen Berufen oder Menschen, die Rassismuserfahrungen im Gesundheitswesen gemacht haben. Und da hatten wir jetzt bereits das erste Austauschforum, in dem verschiedenste Menschen teilgenommen haben aus verschiedensten Bereichen. Wir haben das dann so konzipiert, dass wir erstmal eine Vorstellungsrunde gemacht haben, Breakout-Sessions mit Menschen, also dann kleine Gruppen, wo sich Menschen einfach ausgetauscht haben, die sich nicht kannten, die aus verschiedensten Bereichen kamen. Und dann haben wir so ein bisschen so eine kleine Runde gemacht, Ergebnisse gesammelt und haben gesehen, da ist so viel Bedarf an Vernetzung, da ist so viel Bedarf an Austausch. Und das zeigt ja auch wirklich, dass wir diesen interdisziplinären Ansatz weiterverfolgen müssen und nicht nur in diesen Nischen oder in diesen Gruppen denken müssen.
Okay, das heißt, jetzt Leute, die hier zuhören, können sich auch bei euch melden, wenn sie aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Gibt es denn irgendwas, was ihr ganz konkret braucht, irgendwelche Skills, die ihr in eurem Team auch noch brauchen könnt?
Ja, also prinzipiell natürlich ist es super hilfreich bei der Arbeit, vor allen Dingen hinter den Kulissen, eine gewisse Fachexpertise zu haben aus dem gesundheitlichen Bereich, also ne, aus dem Gesundheitswesen. Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, was ja bei ganz vielen aktivistischen Initiativen oder Organisationen, Projekten so ist, ist, dass eben auch wenn man nicht aus genau diesem spezifischen Bereich kommt, ist der Bereich Antidiskriminierung vor allen Dingen entscheidend. Aber gleichzeitig, was Kadi eben gerade schon beschrieben hat, ist es einfach wichtig, Menschen zu haben, die sich engagieren, die die Thematik an sich ernst nehmen und wichtig finden, da tiefer in die Materie zu gehen, um einfach generell ein Bewusstsein gesamtgesellschaftlich herstellen zu wollen und zu können. Dementsprechend, schwer zu beantworten, die Frage. Ich würde sagen, erstmal ist je Mensch angesprochen.
Ja, wir sind immer noch ein kleines Team. Wir sind, glaube ich, viele Menschen, die mit uns vernetzt sind, aber so ein aktives Team, das ist ein kleines Team, deswegen freuen wir uns immer über Unterstützung. Und genau, also wie gesagt, Arbeitsgruppen, man kann sich in Arbeitsgruppen einbringen, man kann auch Vorschläge machen, wie man sich einbringen möchte. Das ist ja auch so ein Ding. Wir möchten ja auch gerne mehr Studien unterstützen, aber auch Recherche arbeiten und halt auch Therapeutinnen, die vielleicht eben rassismus-sensibel und kultursensibel sind. Wir hatten eben so ein kleines Projekt, wo wir während der Covid, während den Lockdowns gab es eben das Angebot für Gruppenpsychotherapie. Da haben sich sehr viele Psychotherapeutinnen zum Beispiel mit uns vernetzt. Wir haben dann quasi den Kontakt mit betroffenen Menschen hergestellt und dann wurde quasi von den Krankenkassen kostenlose Psychotherapie übernommen, so eine Gruppenpsychotherapie. Und das ist tatsächlich auch angelaufen, zum Beispiel die Tülay Atac in Lübeck, eine approbierte Psychotherapeutin, die hat das zum Beispiel durchgeführt und auch mit Erfolg durchgeführt. Also solche Sachen. Also je mehr Menschen sich beteiligen, je mehr Menschen sich vernetzen, desto besser kann die Arbeit anlaufen. Und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Eine Sache vielleicht noch bei den Menschen, die mitmachen können. Unsere Initiative ist halt gedacht für Menschen, die sich als BIPOC identifizieren. Also so sind wir auch als GründerInnen. Es ist was anderes, wenn wir über das Netzwerk sprechen oder die Menschen um das Netzwerk herum. Aber die aktiven Menschen sind schwarze Menschen, indigene Menschen oder Personen of Color. Einfach weil wir finden, dass wir einen safer Space generieren müssen für die Menschen, die eben diese Art von epistemischer Gewalt erfahren. Und das wäre vielleicht nochmal zu betonen, bevor wir dann hier sagen, okay, alle können mitmachen, aber das ist halt wirklich, ist das kein Ausschluss, das ist wirklich einfach so ein safer Space einfach für gewisse Personengruppen ist. Genau.
Mhm, guter Hinweis. Genau, aber sonst eure Arbeit teilen und darauf aufmerksam machen können natürlich alle. Dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Gerne.
Man kann euch folgen bei Instagram. Da findet man euch unter BF für Bundesfachnetz_Gesundheit und Rassismus. Sonst noch irgendein Kanal?
Genau, über Instagram auf jeden Fall ist das immer sehr zugänglich, aber auch über E-Mail. Also hallo@gesundheit-und-rassismus.de. Da könnt ihr uns gerne immer Anfragen schicken und wir nehmen auch sehr gerne mit in den Verteiler auf. Da spreaden wir alles Mögliche. Veranstaltungen, wo wir teilnehmen werden oder auch nicht teilnehmen werden, aber wo es eben ums Thema rund um Rassismus und Gesundheit geht, Fortbildungen, Qualifizierungen, alles Mögliche. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mit dran zu sein.
Und ansonsten auch unsere Website. Genau, und über unseren E-Mail-Verteiler kann man auch über Pläne, offene Pläne erfahren, sodass halt auch das auch zugänglich ist, also dass man bei uns mitmachen kann. Genau.
Super, das verlinke ich dann auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und auch nochmal der Hinweis zu unserer Folge Nummer 50, wo wir schon über Rassismus in der Psychotherapie gesprochen haben. Die könnt ihr auch nochmal nachhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt's weiter und gebt uns doch gerne auch eine Sternebewertung bei Spotify oder iTunes. Danke fürs Zuhören. Danke euch beiden nochmal.
Gerne.
Bye.
Tschüss.